Bremen Plus. Pop-up mit Ben Bukes.
Es gibt da ja so ein gewisses kleines Virus, das im Moment leider unser aller Leben bestimmt. Es bestimmt auch die meisten Radio- und Fernsehsendungen und so weiter. Deswegen freue ich mich ja, wenn wir auch ab und zu mal ein bisschen über was anderes sprechen können. Das tun wir gleich. Letzte Woche wurde das Festjahr 2021 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland eröffnet. Mit einem Festakt im Fernsehen, unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war da und noch eine ganze Menge anderer Leute. Wir sprechen aus diesem Anlass gleich über jüdisches Leben in Deutschland.
Bremen Plus. Pop-up.
2021 ist ein Festjahr. Okay, nicht in jeder Hinsicht, aber es gibt eindeutig was zu feiern, nämlich 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, letzte Woche gab es einen Festakt zur Eröffnung im Fernsehen. Unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war da und hat eine Rede gehalten. Und er hat sich gewünscht, dass es nicht nur ein klares Bekenntnis gibt, dass Juden ein selbstverständlicher Teil unseres Landes und unserer Gesellschaft sind, sondern auch, dass gegen jede Form von Antisemitismus entschieden eingetreten wird. Über all das spreche ich jetzt mit Michael Strassmann. Er ist jüdisch, er ist der Rundfunkbeauftragte der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern und er moderiert jeden Freitag die Bayern 2 Sendung Shalom, in der es um jüdisches Leben in Deutschland geht. Hallo Michael.
Shalom, shalom, moin, moin und servus aus München.
1700 Jahre, also jüdisches Leben gibt es jetzt in Deutschland. Erklär uns doch nochmal, warum eigentlich 1700 Jahre? An welchem Datum wird diese Zahl festgemacht?
Also die Zahl wird festgemacht am Jahr 321 nach Christus. Da gab es nämlich ein Dekret des römischen Kaisers Konstantin an den Kölner Stadtrat. Und da war mehr oder weniger drin gestanden, dass auch Juden in den Stadtrat gewählt werden können. Wobei ich mich ja immer totlachen könnte, weil vor 1700 Jahren hat es gar kein Deutschland gegeben. Vor 1700 Jahren hat es nicht mal Menschen gegeben, die von sich behauptet hätten, dass sie Deutsche wären.
Stimmt
auch.
Weil
damals, vor 1700 Jahren, hat man sich ja quasi, was weiß ich, als Franke verstanden, als Bayer verstanden, als Alemanne, als Schwabe, als Westfale, als Sachse, als Friese oder so. Aber das Wort Deutsch an sich ist ja erst um das Jahrtausend aufgekommen. Man könnte es umdrehen. Also ich bin ja immer so fürs Schrägdenken, also nicht fürs Querdenken, um Gottes Willen, fürs Schrägdenken. Man könnte sagen, 1700 Jahre deutsches Leben auf den Gebiet, wo auch Juden gelebt haben, aber das wäre jetzt zu viel.
Nichtsdestotrotz feiern wir in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben und es wird ja ganz gezielt als Festjahr bezeichnet und nicht als Jubiläum, weil wenn man die Worte Juden und Deutschland in einem Satz sagt, da bleibt einem das Wort Jubel irgendwie im Halse stecken. Es gibt aber was zu feiern, denn es ist den Nazis ja glücklicherweise nicht gelungen, jüdisches Leben vollkommen auszulöschen in Deutschland. Es gibt noch oder wieder jüdisches Leben, kann man sogar sagen, es erblüht wieder.
Man könnte es so sagen, ja. Natürlich ist das jüdische Leben 2021 nicht das gleiche wie das jüdische Leben 1933 vor den Nazis. Aber es erblüht wieder, wobei man auch wieder sagen muss, es ist so ein bisschen eine kleine Bitternis dabei. Die Mitgliederzahlen schrumpfen wieder durch Überalterung. Es kommt nicht genug Nachwuchs. Mhm. Also Mitgliederzahlen in den jüdischen Gemeinden in ganz Deutschland nimmt wieder leicht ab. Und es ist auch nicht so, dass jeder Jude auch Mitglied in einer jüdischen Gemeinde wäre. Es gibt, glaube ich, so an die 200.000 Juden in Deutschland, das ist nicht viel. Und nur jeder Zweite ist auch Mitglied in einer jüdischen Gemeinde.
Mhm. Nun gibt es in Deutschland ja auch leider keine jüdische Familie, die hier seit Generationen ohne Probleme leben konnte. Wie ist es eigentlich bei deiner Familie? Wie ist es dazu gekommen, dass du heute als Jude in Deutschland lebst?
Lange Geschichte. Also mein Papa ist hier geboren, 1930, in der Gegend von Leipzig, allerdings schon in Thüringen, in Altenburg, ist dann als Kind sozusagen verschifft worden, weil er lebensgefährlich wurde. Kurz vor dem Krieg ist dann nach Palästina gegangen und ist nach dem Krieg dann wieder als, ich glaube, da war er schon 30, nach Deutschland zurück. Der hatte noch mehrere Geschwister und die haben alle überlebt. Zum Teil sind die auch nach Palästina verschifft worden, zum Teil haben sie Theresienstadt überlebt. Meine Oma hat auch überlebt, mein Opa nicht, der wurde von den Nazis umgebracht. Und meine Oma wollte dann, nach dem Krieg hat sie eine Zeit lang in der DDR gelebt und da wurde es ja für Juden wieder gefährlich. Da wurden die Kinder wieder verprügelt, die zwei, die aus der Theresienstadt zurückgekommen sind, um das gut abzukürzen. Da sind sie alle nach Israel gegangen und meine Oma dann hat sich da in Israel nie so richtig wohlgefühlt, die war viel zu deutsch. Und die ist nach Bayern gegangen, weil ihre Vorfahren aus der Oberpfalz waren, also ist sie dann irgendwann in München gestrandet. Mein Papa hat sie mal besucht und ist dann auch hier geblieben. Deswegen bin ich hier.
Und wurdest du als Kind religiös erzogen?
Nein. Das ist auch immer dieses kleine Missverständnis, dass jeder Deutsche meint, wenn er einen Juden vor sich hat, wir würden genauso leben, wie sie das denken, dass ein Jude eben leben müsste, dass wir den Schabbat einhalten, dass wir da keine Geldgeschäfte machen, dass wir am Schabbat, also am Samstag, nicht das Licht an- und ausschalten und dass wir nicht länger als 10.000 Schritte gehen oder irgend sowas. Das ist ein völliges Missverständnis. Wenn ich mir jetzt die Leute anschaue, die ich so kenne, die sich jetzt als christlich, als katholisch oder evangelisch bezeichnen würden, die sind ja auch nicht so, dass die, was weiß ich, die Fastenzeit einhalten, permanent zur Beichte rennen und Ostern und Pfingsten und alles ganz streng einhalten. Das Leben der meisten Juden ist genauso wie das Leben der meisten Christen einfach ein säkulares Leben mit den Höhepunkten, eben mit diesen Feiern, Feierlichkeiten und mit den Festen, die es so gibt.
Mhm. Da würde mich jetzt aber gerade beim Schabbat mal interessieren, du hast es eben angesprochen, was man manchmal so im Kopf hat von orthodoxen Juden, die eben irgendwie nicht den Lichtschalter drücken und so weiter. Was bedeutet denn der Schabbat für dich?
Ich finde eine wunderbare Einrichtung, wenn man sich das auch historisch sieht. Das war, glaube ich, schon eine Revolution damals, dass jemand gesagt hat oder eine Kultur entstanden ist, die gesagt hat, einmal in der Woche ist ein Ruhetag. Also dieser 7-Tage-Rhythmus, dass da einfach mal Ruhe sein muss für Mensch und Tier und für alle. Wenn wir das jetzt auf unsere heutige Zeit ummünzt, dann wäre es, glaube ich, für die Natur wunderbar und für unsere Welt, wenn mal an einem Tag kein Strom produziert würde, wenn da, was weiß ich, kein Auto fahren würde, nichts passieren würde und alle sitzen zu Hause und beschäftigen sich mal mit sich selbst und denken mal über sich selbst und über das Leben nach. Das fände ich mal ganz spannend.
Ja.
Würde wahrscheinlich kaum jemand aushalten.
Wahrscheinlich nicht. Eben hast du jetzt auch schon diese Vorurteile angesprochen, die manche Deutsche eben gegenüber Juden haben. Du hast selber mal in einem Artikel geschrieben, die mangelnde Kenntnis vom Judentum ist ewig groß. Wenn ich selber so drüber nachdenke, merke ich auch, dass ich wenig weiß über das Judentum und über jüdisches Leben. Leider. Was auch ein bisschen daran liegt, dass es einfach wenige Juden gibt. Also man trifft wenige. Und wenn man doch mal jemanden trifft, der jüdisch ist, man traut sich ja nicht zum Beispiel so Fragen zu stellen wie, ja, was bedeutet das denn, dass du Jude bist? Was ist für dich jüdisches Leben? So, da kommt man sich ja irgendwie
ein bisschen... Also was das bedeutet, das ist natürlich mehr als nur die Religion. Das ist zum Teil auch eine, wie soll ich mal sagen, ein Selbstverständnis. Eine bestimmte Art, die Welt zu sehen, hat viel mit der Familiengeschichte zu tun. Vielleicht auch eine bestimmte Art von Humor. Aber das mein Leitspruch ist immer, du bist ja nie irgendwie nur eins. Ich glaube, das ganze Elend der Menschheit beginnt ja auch, dass du reduziert wirst quasi als Mensch auf nur einen Aspekt deiner Persönlichkeit. So wie es die Nazis gemacht haben. Du bist Deutscher oder Jude und wenn du Jude bist, dann bist du quasi nur das und Punkt und Aus und Schluss. Aber jeder Mensch ist doch deutlich mehr. Mhm. Also du bist groß, klein, dick, dünn, alt, jung, deutsch, italienisch, jüdisch, hat einen Vater von dort aus. Ich glaube, kein Mensch ist, wie ich immer so schön sage, eindimensional. Und genauso es ist mit den Juden, nur glaube ich, wissen wir viel mehr, was wir eigentlich sind oder was wir nicht sind.
Gut, aber ich habe jetzt auf jeden Fall gemerkt, ich kann auch mal so eine einfache Frage stellen und bin mir bei deiner Antwort gar nicht blöd vorgekommen. Zum Schluss nochmal zurück zur Rede von Steinmeier. Der hat am Ende dieser Rede das hier gesagt.
Die Bundesrepublik Deutschland ist nur vollkommen bei sich, wenn Juden sich hier vollkommen zu Hause fühlen.
Ja, und du hast ja auch durch deine Sendung Kontakt zu jüdischen Gemeinden hier in Deutschland. Was würdest du sagen, fühlen sich die meisten Juden zu Hause hier in Deutschland, auch angesichts von zum Teil wieder wachsendem Antisemitismus?
Die fühlen sich zu Hause mit Vorbehalten. Also dieser Vorbehalt so ist immer noch da. Also so richtig, wie soll ich sagen, man traut sich nicht so richtig, so voll und ganz sich als hier zu Hause zu fühlen, weil man ja immer wieder irgendwas hört oder immer wieder was erlebt oder immer wieder an die Geschichte denkt. Und dann traut man sich nicht so ganz genau, weil man ja nicht so richtig enttäuscht werden möchte. Das ist vielleicht wie in so einer Liebesbeziehung. Wenn du ein paar Mal eine gescheiterte Beziehung hast, traust du dich beim nächsten Mal nicht so richtig. Da denkst du, das könnte auch wieder schief gehen und dieses und jenes und dann bist du ein bisschen vorsichtiger. Aber ich persönlich fühle mich ja von zu Hause doch.
Sagt Michael Strassmann. Er ist Rundfunkbeauftragter der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern und Moderator der Bayern 2-Sendung Shalom. Die gibt es übrigens auch als Podcast in der BR-Mediathek, wenn ihr euch ein bisschen mehr mit jüdischem Leben beschäftigen wollt. Michael, vielen Dank dir fürs Gespräch.
Gerne doch.
Bremen Plus. Pop-up.
Es waren erschreckende Bilder, die wir vor ein paar Wochen aus den Niederlanden gesehen haben. Da gab es ja gewaltsame Ausschreitungen und Plünderungen bei Protesten gegen die damals frisch verhängte nächtliche Ausgangssperre. Ab heute wird der Lockdown zwar in einigen Punkten gelockert, aber die Ausgangssperre, die gibt's weiter. Zuletzt hatten ja Anhänger der sogenannten Virus-Wahrheit-Bewegung versucht, diese Ausgangssperre juristisch auszuhebeln. Sie waren dann aber vor dem Berufungsgericht letztendlich gescheitert. Was ist los in den Niederlanden, wo in zwei Wochen auch noch die vorgezogenen Parlamentswahlen stattfinden? Darüber spreche ich jetzt mit Weltreporterin Kerstin Schweighöfer in Den Haag. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Man hat so ein bisschen den Eindruck, die Niederländer tun sich schwerer mit den Corona-Maßnahmen als jetzt zum Beispiel die Deutschen. Also letztes Jahr war das schon so eine schwere Geburt mit der Maskenpflicht irgendwie, das hat so lange gedauert. Zuletzt gab es diese massiven Krawalle und ich habe auch Bilder gesehen von einer großen Party letzte Woche in einem Amsterdamer Park. Gibt es da so einen Mentalitätsunterschied?
Also Mentalitätsunterschiede, die gibt es ganz bestimmt. Respekt vor Autoritäten und auch Obrigkeitsdenken, das ist hier in den Niederlanden deutlich weniger ausgeprägt als in Deutschland oder auch Frankreich. Es gibt ja auch die berühmte Politik des Gedochens, das heißt etwas tolerieren, was eigentlich verboten ist. Das heißt, du kannst was machen, du kannst Regeln überschreiten, ohne dass du gleich eine Strafe kriegst. Also deshalb sind die Niederländer da, nehmen es viele nicht so genau mit den Regeln oder protestieren schneller, kommen dagegen auf. Aufbegehren sehr viel schneller als etwa in Deutschland. Und das hat vielleicht die Ursache, dass hier der Aufstand der Studenten in den 60er Jahren sehr viel heftiger war, wie ein Schock kam für die bis dahin sehr, sehr brüde Gesellschaft. Und wenn man noch weiter ausholt, dann geht man zurück bis ins 16. Jahrhundert, wo die Niederländer ja sozusagen den Spaniern gezeigt haben, was eine Harke ist. Die haben sich vom spanischen Joch befreit, zum Unabhängigkeitskrieg geblasen und dann auch zur Republik. Das war die erste Republik da, mitten in Zeiten vom Absolutismus. Da war ein stolzes, selbstbewusstes Bürgertum, was sich nicht so schnell was sagen ließ, auch nicht von absoluten Fürsten. Also das alles sind Gründe, warum das vielleicht hier doch deutlich weniger ausgeprägt ist und Leute sich nicht so schnell was sagen lassen.
Das waren ja nun wirklich sehr heftige Ausschreitungen, die es da gab vor 4 Wochen ungefähr. Also Straßenkämpfe mit der Polizei gab es, Plünderungen, Protest gibt es ja bei uns auch. Aber wie konnte es in den Niederlanden zu solchen Ausschreitungen kommen?
Ja, das war ein giftiger Cocktail, ein giftiger Mix, wie es hier heißt. Und da sind ganz viele Faktoren zusammengekommen und die machen es eben einzigartig, dass es hier gerade passiert ist. Man darf ja nicht vergessen, der größte Teil der Gesellschaft ist friedlich. Die möchten sowas nicht. Das war wirklich, das sind eine ganz, ganz kleiner Teil der Bevölkerung, die hier Gewalt ausübt. Aber der Cocktail, um den zu erklären, da ist zum einen ganz einfach, dass es zwei politische Parteien gibt, die haben sozusagen Öl ins Feuer gegossen und die haben dazu aufgerufen, die Ausgangssperre nicht zu akzeptieren. Das ist die PVV von Geert Wilders und das ist das Forum für Demokratie von Thierry Baudet. Das sind die beiden Rechtsaußen hier im Parteienspektrum. Das ist ein Faktor. Der zweite Faktor ist es, dass es eine Organisation gab, die das Ganze organisiert hat. Der Virus-Wahnsinn, wie die damals noch hießen. Dann hinzu kommt ganz wichtig, dass alle hier auch im Internet in ihrer eigenen Blase, in ihrem eigenen Bubble unterwegs sind, dass da Parallelwelten entstanden sind mit einem tiefen Misstrauen gegen alles, was etabliert ist. Noch ein Faktor vielleicht, dass die Regierung eben wenig überzeugend aufgetreten ist. Erst ja, Masken sind überflüssig, dann Gesichtsmasken oder Mundkappjes, wie es hier heißt, die brauchen wir doch. Also das hat auch dazu beigetragen. Und vielleicht noch der wichtigste Faktor am Schluss, dass in der Vergangenheit, in den Monaten zuvor schon ganz oft die rote Linie überschritten worden ist. Wütende Bauern, die mit Traktoren nach Den Haag gefahren sind, die schwere Schäden angerichtet haben, die Politiker bedroht haben. Dann Aktivisten, die sich Traditionen wie den schwarzen Begleiter des Nikolauses nicht nehmen lassen wollen. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick jetzt für deutsche Ohren ein bisschen seltsam, aber das kam hier auch wirklich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, zu regelrechten Straßenschlachten zwischen diesen Traditionalisten und anderen, die sagen, das ist rassistisch, diese Nikolausfigur. Das alles hat den Weg geebnet, dass es dann so explodieren konnte.
Und jetzt haben Sie schon diese Virus-Wahrheit-Organisation angesprochen oder anders, sie hieß ja mal anders, aber die ist so ein bisschen vergleichbar, glaube ich, mit den deutschen Querdenkern und der Anführer oder Sprecher, wie man ihn auch nennen will, heißt Wilhelm Engel. Ist das jetzt eine völlig neue Figur oder kannte man den schon irgendwie vorher?
Der war schon vorher bekannt, der war auch im Internet unterwegs und dem Charisma kann man ihm wirklich nicht absprechen. Manche vergleichen ihn auch mit einer Jesusfigur, weil er eben lange braune Locken hat und auch so sanft auftritt. Er ist ein Tanzlehrer in Rotterdam. Er hatte erst eben diese Initiative Virus Wahnsinn gegründet, weil er es eben wahnsinnig fand, was die Regierung tat. Und er leugnet auch die Existenz des Virus. Er sagt auch, die Krankenhäuser, die Intensivstationen, die seien überhaupt nicht voll gewesen. Und er findet viele Anhänger. Und deshalb sagen viele, das macht ihn so gefährlich.
Und er tritt jetzt, glaube ich, auch bei den Wahlen an am 17. März. Diese vorgezogenen Parlamentswahlen, die eben stattfinden, weil die Regierung ja im Januar geschlossen zurückgetreten war. Nun gibt es also einen Wahlkampf während der Corona-Pandemie. Und bei uns hat man schon manchmal das Gefühl, Politiker versuchen sich irgendwie zu profilieren in der Corona-Pandemie. Schadet der Wahlkampf jetzt ein bisschen der sachlichen Debatte?
Nein, eigentlich nicht. Also erstmal, die Wahlen hätten sowieso stattgefunden. Ne? Die waren jetzt nicht vorgezogen, die waren geplant. Und da hat die Regierung gesagt, also jetzt warten wir noch die paar Wochen und dann wird neu gewählt. Und so lang treten wir halt zurück und sind geschäftsführend. Hier findet sehr viel im Internet statt zum ersten Mal, die Parteien. Digital versuchen sie sich zu profilieren. Die Debatte ist doch noch einigermaßen sachlich und das Überraschende vielleicht und deshalb im Ausland überhaupt nicht spannend. Der amtierende Ministerpräsident oder der geschäftsführende Marc Rutte von den Rechtsliberalen sitzt fest im Sattel. Der ist in den Umfragen liegt er ganz, ganz weit vorne. An zweiter Stelle aber weit abgeschlagen die Rechtspopulisten von Geert Wilders. Es ist hier eigentlich nur die Frage, mit wem macht er weiter, nicht ob er weitermacht. Er wird ganz sicher zum vierten Mal Ministerpräsident hier werden. Und die Frage ist eben nur, mit welchen Koalitionsparteien. Und sicher ist auch schon, dass mindestens drei wieder nötig sind, damit er weitermachen kann für eine Mehrheit, ne?
Kerstin Schweighöfer, live aus Den Haag. Mit ihr habe ich über die jüngsten Ausschreitungen in den Niederlanden und die anstehenden Wahlen gesprochen in unserer Reihe Mehr von der Welt. Herzlichen Dank dafür.
Gern geschehen. Danke, Merl.
Bremen Plus. Bremen Plus.
Für Regisseurin Julia von Heinz muss das letzte halbe Jahr eine Achterbahnfahrt der Gefühle gewesen sein. Ja, im September läuft ihr Politdrama und morgen die ganze Welt bei den Filmfestspielen in Venedig. Und es gibt Riesenbeifall dafür. Im Oktober eröffnet der Film auch die Hofer Filmtage und bekommt tolle Kritiken. Alle berichten über den Film, in dem eine junge Linksaktivistin den Kampf gegen den Rechtsruck in Deutschland aufnehmen will. Perfekte Ausgangslage also für den Kinostart am 29.10. Tja, und dann läuft der Film im Kino ganze 4 Tage lang, dann ist auf einmal schon wieder Lockdown. Bis heute sind die Kinos ja dicht und auch die Hoffnung auf eine Golden Globe und oder Oscar-Nominierung wurde inzwischen enttäuscht. Und der Film, der an sich ja für die große Leinwand gedacht war, der landet jetzt in den Wohnzimmern auf einmal. Seit gestern gibt's und morgen die ganze Welt digital als Stream. Nächste Woche erscheint er dann auch auf DVD. Und Walli Müller verrät uns nochmal, worum es eigentlich geht.
Lange war deutsches Kino nicht mehr so politisch. Mala Emde spielt die Jurastudentin Luisa, die dem Landadel entstammt, mit dem Papa auch gerne mal auf Jagd geht. Doch politisch schlägt ihr Herz so links, dass sie zu einer Antifa-Gruppe in ein besetztes Kulturzentrum ziehen möchte.
Ja, hallo, also ich bin Luisa. Ich bin mit Batte zur Schule gegangen und da haben wir zusammen die SMV gemacht und die Flüchtlingshilfe und die Schüler-Antifa. Ja, ich finde das Projekt hier wirklich toll und ich würde gern Teil davon sein.
Ich kenne Luisa schon ewig. Ich würde wirklich meine Hand für sie ins Feuer legen.
In der Kommune werden Demos gegen rechts organisiert, Transparente gepinselt, aber auch Gemüse angebaut und Boxen trainiert. Luisa muss sich als behütetes Töchterlein in dieser Szene erst beweisen. Ein bisschen erzählt Regisseurin Julia von Heinz da auch ihre eigene Geschichte. Auch sie war in ihren 20ern in einer Antifa-Gruppe aktiv, damals geprägt von den Ereignissen in Mölln, Solingen und Rostock-Lichtenhagen. Und fast genauso lange hatte sie schon die Idee im Kopf, einen Film darüber zu drehen. X Drehbuchfassungen gab es, aber nie Geldgeber, bis das Thema schließlich immer aktueller wurde.
Und das war sicherlich keine schöne politische Entwicklung, aber sie war eben da, dann spätestens ab 2015. Und dann haben wir nochmal ein Drehbuch eingereicht, damals noch in den 90er spielend. Und dann war kurze Zeit später klar, der muss ins Hier und Jetzt geholt werden. Das ist kein historischer Stoff. Und jetzt scheint es mir absurderweise so, als wäre 2020 genau das Jahr, in dem es diesen Film geben muss, obwohl ich seit 20 Jahren daran rumlaboriere.
Nun legt Julia von Heinz den Finger in eine Wunde, die wirklich wehtut. Fassungslos muss ja die große Mehrheit mit ansehen, wie sich in Deutschland rechtsradikales Gedankengut wieder ausbreitet. Was kann man dem entgegensetzen, fragen sich die jungen Aktivistinnen und Aktivisten im Film. Reicht es, friedlich zu demonstrieren?
Wir brauchen 300, 400 Leute für die Einweihungsfeier von den Faschos. Eine Riesendemo. Grüne, SPD, Kirchengruppen, jeden Hippie, der schon mal irgendwo eine Bongo gespielt hat.
Wenn die 300 Kirchentagsbesucher in Jesuslatschen auftauchen, lachen die uns doch nur aus.
Luisa schließt sich schnell dem charismatischen Alpha an, der für radikalere Protestaktionen ist, bei größeren Nazi-Aufmärschen heimlich auf dem Parkplatz lauern und, wenn es mit der Überrumpelung klappt, gerne auch zuschlagen.
Wir machen die Autos platt und dann warten wir auf die, die vom Fest wieder zurückkommen und machen ihnen Angst. Einfach so, dass die nie wiederkommen.
Es kann Schwerverletzte geben. Sowas haben wir noch nie gemacht in der Größenordnung.
Während die Dinge eskalieren, muss sich natürlich auch das Publikum die Frage stellen, ist Gewalt als letztes Mittel gegen Demokratiefeinde legitim? Die Antwort darauf mag je nach Lebensalter verschieden ausfallen. Den radikalen jugendlichen Überzeugungen wird die schon abgeklärtere Sichtweise eines ehemaligen Aktivisten gegenübergestellt.
Verstehe mich nicht falsch, aber Nazis verkloppen ist für mich reine Kosmetik. Das ist wie wenn ich die Fassade von einem maroden Hause immer wieder weiß streiche. Jetzt habt ihr dafür auch noch die Bullen am Hals.
Und morgen die ganze Welt ist endlich mal wieder mutiges Politkino zu einer brennenden Frage unserer Zeit. Die klare Botschaft, Demokratie muss verteidigt werden. Über die Mittel darf und soll nach dem Film gerne diskutiert werden.
Bremen Plus. Pop-up.
Es reicht so langsam mit dem Lockdown. Ich glaube, das denken im Moment die meisten. Viele fordern Lockerungen und zwar möglichst bald. Morgen beraten die Bundeskanzlerin und die MinisterpräsidentInnen ja wieder über eine Strategie, über eine Lockerungsstrategie. WissenschaftlerInnen warnen, unüberlegtes Lockern kann schnell auch wieder zu einem exponentiellen Wachstum der Infektionszahlen führen und die Erfolge des Lockdowns ganz schnell wieder zunichte machen. Bis sich die Impfungen auswirken aufs Infektionsgeschehen, wird es wohl noch länger dauern. Viele, unter anderem auch die Bundesregierung setzen daher erstmal auf Corona-Selbsttests, dass man sich also selber zu Hause testen kann. Letzte Woche wurden da die ersten Tests zugelassen und sollen bald für jedermann erhältlich sein. Reden wir drüber mit einem, der sich wirklich auskennt mit Tests und Schnelltests. Gerion Göttner ist Biologe, hat früher selbst Tests auf Infektionskrankheiten entwickelt und heute prüft und zertifiziert er solche Tests beim TÜV Süd. Hallo Gerion.
Hallo Ben.
Ein Jahr haben wir jetzt schon Corona und seit Monaten gibt es sogar schon Impfstoffe. Damit hätte auch nicht jeder gerechnet. Und jetzt erst so langsam kommen Selbsttests für zu Hause. Warum hat das so lange gedauert?
Ja, die Entwicklung von diagnostischen Tests geht in der Regel schnell, vor allem wenn man so eine pandemische Situation hat wie aktuell mit Corona. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir schon sehr früh nach dem Auftreten der Corona die ersten PCR-Tests hatten, die im Labor ja sehr gut eingesetzt werden und viel eingesetzt werden. Und auch Schnelltests für Altersheime und so weiter sind ja auch schon seit Monaten in der Verwendung. Die Schnelltests für die Laienanwendung, also die Selbsttests, die sind einfach noch nicht auf dem Schirm gewesen, die waren nie so im Fokus und auch der Einsatz ist durchaus noch kritisch zu sehen bei diesen Tests. Aber ich denke, dennoch werden diese Schnelltests jetzt sehr schnell kommen und die Firmen können sich letztendlich auf die Schnelltests, die schon auf dem Markt sind, stützen und diese letztendlich einsetzen. Sie müssen nur noch zeigen, dass diese Tests auch von Laien gehandhabt und richtig ausgelesen werden können.
Wenn ihr vielleicht auch schon mal getestet wurdet mit so einem Schnelltest, das sind ja so kleine Plastikkästchen, so weiße mit so einem Teststreifen drin, wo dann im besten Fall eine Linie erscheint und wenn es doof läuft, halt zwei, dann wäre man positiv. Wie funktioniert das eigentlich, dass diese Linien da erscheinen? Wie funktioniert so ein Test?
Ja, im Prinzip sind in diesen Plastikkassetten ist ein kleiner Streifen Filterpapier mit drin, der ist sehr saugfähig, sodass die Probe eben gut aufgesaugt werden kann. Und auf diesem Filterpapier sind in diesen Streifen Antikörper aufgebracht, die sehr spezifisch auf das Coronavirus reagieren. Und wenn jetzt in der Speichelprobe, die man dann ja aufbringt, verdünnt meistens in einer wässrigen Lösung, wenn man die aufbringt und sich der Streifen vollsaugt mit der Probe, dann reagieren eben die Coronaviren mit diesen Antikörpern in dieser Streifen und der verfärbt sich dadurch. Also man kann mit diesen Tests direkt das Coronavirus selber nachweisen.
Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, du bist beim TÜV, bist also auch für die Prüfung solcher Tests zuständig. Ja. Und wahrscheinlich lässt sich ja mit solchen Tests ziemlich viel Geld verdienen in Zukunft. Das heißt, es besteht für die Firmen auch durchaus ein wirtschaftliches Interesse. Also ist eine ordentliche Prüfung wichtig. Letzte Woche wurden jetzt diese Tests, die ersten vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen, das BfArM. Der TÜV ist aber ja irgendwie auch beteiligt. Wer prüft da jetzt was und wie läuft diese Prüfung eigentlich ab?
Ja, die Zulassungen beim BfArM, das sind nicht Zulassungen im Sinne, dass der Test jetzt weltweit, europaweit verkauft werden kann. Das BfArM macht im Prinzip Notzulassungen, wenn es eine epidemische Notsituation gibt, die wir jetzt gerade haben. Dann kann das BfArM Notzulassungen von einzelnen Testen machen, die sind aber zeitlich befristet, meistens auf 12 Monate. Die eigentlichen Zertifizierungen von solchen Tests, das machen die Prüfstellen wie der TÜV Süd oder auch DEKRA. Und dort werden dann die Teste wirklich geprüft und auch die Herstellungen geprüft bei den Firmen. Und diese Zertifizierung wird dann von den Prüfstellen ausgestellt und erst dann kann der Hersteller die CE-Kennzeichnung auf den Test anbringen und europaweit wirklich vertreiben.
Und was sind die entscheidenden Kriterien, damit so ein Test zugelassen wird?
Das sind mit Sicherheit erstmal natürlich die diagnostischen Kriterien, also wie gut ist dieser Test. Der Profi spricht da meistens von Sensitivität und Spezifität, also wie sicher kann der Test positive infizierte Menschen erkennen, beziehungsweise wie sicher kann er auch negative Menschen sicher erkennen, dass sie negativ sind.
Mhm. Viele hoffen jetzt auf Spuck- und Gurgeltests, die ja angekündigt wurden, weil das natürlich deutlich angenehmer klingt als so ein schöner Nasenabstrich. Ich finde es auch nicht so wahnsinnig angenehm. Was ist da jetzt der aktuelle Stand? Wann könnten die kommen?
Auch bei den Spuck- und Gurgeltests ist es im Prinzip so, dass die eigentliche Testkassette, also dieser Plastiktest mit dem Streifen, wie ich es vorher erklärt habe, verwendet werden kann, nur dass eben die Probennahme durch Spucken oder Gurgeln geschieht und nicht mehr durch den Nasenabstrich. Und der Nachteil ist ein bisschen bei diesen Spuck- und Gurgeltests, dass sie mit Sicherheit nicht so sensitiv sind wie die Teste, wo der Abstrich durch den Nasen oder Rachen gemacht wird. Das liegt einfach daran, dass das Virus sich im hinteren Rachen vermehrt und man kann einfach durch das Spucken und Gurgeln nicht so viele Viruspartikel rausbringen und auf den Test aufbringen. Und deswegen kann es häufiger sein, dass der mal falsch negativ reagiert.
Was hältst du als Experte eigentlich insgesamt von diesen Selbsttests? Ist das sinnvoll, dass sich jeder zu Hause selber testen kann oder siehst du da auch Risiken?
Es gibt Risiken bei diesen Tests. Also zum einen, habe ich gerade gesagt, ist natürlich die Sensitivität nicht so gut. Das heißt, es kann einfach immer passieren, dass man positive Infektionen übersieht. Und deswegen finde ich das auch schwierig, sich mit diesen Selbsttests freizutesten sozusagen und danach seine kranke 90-jährige Mutter zu besuchen. Das wird schwierig sein. Weiterhin muss man natürlich auch diesen Menschen, die sich selber testen, irgendeine Handlungsanweisung geben, wie sie sich verhalten sollen. Was tue ich mit einem positiven Befund? Das heißt, die Frage ist, wo geht der Mensch dann hin zur Bestätigung durch einen PCR-Test, durch den sensitiven oder wie muss er sich dann verhalten? Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Schnellteste durchaus eine sinnvolle Ergänzung auch für die Laien sind, weil jeder Positive, den wir erkennen und der natürlich dann auch in Quarantäne gehen kann und die Infektionsketten einfach unterbricht, ist mit Sicherheit eine Hilfe, um das ganze Infektionsgeschehen ein bisschen einzudämmen.
Corona-Selbsttests, wie sie funktionieren, wie sie geprüft werden und ob sie sinnvoll sind, das alles haben wir besprochen mit dem Biologen Gerion Göttner, der beim TÜV Tests prüft und auch früher Tests auf Infektionskrankheiten selbst entwickelt hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Ben.
Bremen Plus. Pop-up.
Das nächste Pop-up, das gibt's am 16. März. Bis dahin gibt's uns natürlich auch auf Spotify. Ich freue mich drauf. Haltet durch, macht's gut. Ich bin Ben Bukes, euch einen schönen Abend. Bis demnächst, ciao.
Bremen Plus. Bremen Plus.